Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Angelina
und Lea und das ist Bibliomanie. Heute haben wir was Besonderes zu bieten.
Es geht.
Angelina wird heute über Truman Capote reden und einen seiner bekanntesten Romane. Und um es schon mal anzuteasern, diese Folge wird ein Teil von mehreren Folgen sein, die
eine
zusammenhängen.
Genau. Nee, Special-Folgen.
Genau, wir machen ein kleines Special, weil wir so viel Stoff zu einem bestimmten Thema, was wir euch aber noch nicht verraten haben, und da dachten wir uns, machen wir direkt ein paar mehr Folgen zu. Aber heute geht es erstmal nur um Truman Capote.
Genau, und um, weiß ich nicht, ein bisschen, also wir hoffen, dass ihr uns gut hört. Wir hatten nämlich ein bisschen Probleme mit der Technik diese Woche. Wir wollten, warte mal, heute haben wir Donnerstag, wir wollten Dienstag schon aufnehmen. Völlig euphorisch hatten wir mit unseren neuen Mikros uns dahingesetzt und dann hat nichts funktioniert.
Es hat geraschelt.
Das war kein Rascheln, das war, weiß ich nicht, das war Störsignal von Gott weiß was. Ja, und jetzt sitzen wir hier mit nur einem richtigen Mikro und unserem also nicht unserem, sondern dem ausgeliehenen Aufnahmegerät, wo auch Mikros dran sind.
Ja, und müssen
improvisieren.
Genau.
Deswegen hoffen wir, dass ihr uns gut hört, weil wir uns auf diese Folgen sehr freuen, schon seit ein paar Wochen.
Ja.
Seit wir diese Idee haben. Und ja, dann fange ich mal an, ein bisschen über Truman Capote zu erzählen und dann bisschen über seine Werke beziehungsweise eins seiner bekanntesten. Also Truman Capote wurde geboren als Truman, jetzt kommt's, Streckfus Persons, ich hoffe, das war richtig, am 30. September 1924 in New Orleans. Und er ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Schriftsteller. Also Schauspielerei kam, glaube ich, einfach dann irgendwie dazu, weil er war halt in dieser Szene und er war in dieser Gesellschaft
unterwegs, in der Gesellschaft unterwegs.
Ja, in dieser feinen Gesellschaft. Und ja, seine Eltern waren, diese Namen, ne? Archelaus Persons, sein Vater, und Lily May, genannt Nina Falk. Die haben sich aber scheiden lassen, als Truman 4 war. Und dann ist er immer zu seiner Großmutter, ja, seiner Großmutter und seinen Großcousins, ja, nach Monroeville, Alabama. Ich musste gerade überlegen, ob seine Tante auch da gelebt hat, weil ich habe in manchen Quellen Tante gelesen.
Ja, ich glaube auch, ja, die Tante hat da auch gelebt, ja.
Aber wahrscheinlich, also die, ich weiß, dass sie ganz
Ida Großcousin, Mary oder so hieß die.
Ja.
Mhm. Ja, rede weiter. Ich
Du suchst nach. Oh Gott. Ja, also auf jeden Fall nach Monroeville, Alabama, wo der den größten Teil seiner Kindheit verbracht hat. Also am Stück war er da ungefähr 2 Jahre und danach immer jeden Sommer. 1932 hat seine Mutter wieder geheiratet, Joseph Capote, beziehungsweise José García Capote.
Also auch, ich finde das so immer interessant, warum haben die alle immer so verschiedene, viele Namen?
Ich war auch ganz verwirrt, weil ich habe einmal dieses José García gelesen und dann Joseph und ich so, wo nehmen, also wahrscheinlich war das halt, der kam aus Kuba und lebt halt in New York und wahrscheinlich war es halt ein bisschen einfacher, wenn die den dann Joseph genannt haben. Oder der war halt Buchhalter. Vielleicht war das auch mit einem eher angepassten Namen einfacher oder so. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall heiratete 1932 seine Mutter Joseph Capote. Daraufhin ist Truman nach New York gezogen und hat dort die Franklin School und die Greenwich High School besucht. Und das war auch seine einzige Schulbildung. Also der war nicht irgendwie noch auf irgendeinem College oder so. Also der hat wirklich nur diese beiden Schulen besucht.
Oh, und interessant.
Ja, das war dann die einzige und letzte Schulbildung, die der genossen hat. Mit 18 Jahren arbeitete er dann schon für den New Yorker. Also hat dann quasi schon seinen Fuß in diese journalistische Szene, ich sag heute oft Szene.
Oder in den journalistischen See getippt. Ja.
Ich habe dir in deinen Augen schon angesehen, dass du an irgendwas Bescheuertes denkst, ja. 1945, also im Alter von 21, hatte er dann seinen literarischen Durchbruch mit Kurzgeschichten. Mhm. Über die Kurzgeschichten werde ich heute nicht sprechen, aber es gibt eine Empfehlung. Liegt ein bisschen so abseits. Weiter weg, abseits. Ist jetzt auf Englisch von Penguin Verlag. Mhm. Mit all seinen Kurzgeschichten drin, also alle auch gesammelt und wir stellen auf jeden Fall ein Foto auch auf Instagram, ja. Dann seht ihr das und
ja, richtig cool. Muss ich mir später mal angucken.
Ja, dazu wollte ich noch irgendwas sagen, aber ich habe es irgendwie gerade vergessen ja. Zu dem Buch. Egal.
Ich kann kurz ein Zwischending machen. Ich habe geguckt, die Tante lebte auch.
Die Tante lebte auch, okay. Ja, okay. Irgendwie war da auch so ein Ding, dass die Cousins und so alle da einfach weitergelebt haben und nie ausgezogen sind und nie irgendwie auch die geheiratet haben oder so. Also die.
Okay, und er ist dann so als der.
Der war halt so wie so ein kleiner Prinz, ist der dann da hingekommen. Der wurde auch die ganze Zeit betüttelt und die seine Cousins und so mussten halt arbeiten und so und er war halt so. Der war halt da, ne?
Aber was ich auch gelesen habe, also ich weiß nicht, ob du dazu noch kommst, aber wie der immer so charakterisiert wurde. Als Kind, also dass der immer so feminin wirkte und so. Hast du dazu auch was gelesen?
Ja. Nee, der hatte ja auch später noch immer noch so eine hellklingende Stimme und alles. Mhm. Und das war als Kind auch schon so. Und dazu komme ich aber in einer weiteren Folge.
Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Du willst das erst später erklären.
Genau.
Okay.
Ja, genau. Gut. Ich befasse mich jetzt eher mit seinem Erwachsenen, beziehungsweise ne, mit dem. Und die Kindheit kommt dann noch in einer der nächsten Folgen.
Bleib dran.
Da haben wir schon mal was angeteasert.
Ja.
Ja, auf jeden Fall literarischer Durchbruch schon mit 21 ist schon.
Ist eine Leistung.
Ist eine Leistung. Truman Capote lebte offen homosexuell. Meine Stimme verwagt. War auch in der Zeit so ein bisschen.
War das da? Warte mal, war das. Obwohl, das war ja da auch noch, ne?
Naja, es war noch nicht so.
Nicht so. Aber hast du irgendwas gelesen, ob der dazu Probleme, nee, also mit Problemen
der
hatte oder so?
Sowieso nicht. Also der war so eine schillernde Persönlichkeit, der hatte tausende Fans und der hat sich ja auch mit Leuten wie Marilyn Monroe und so abgegeben. Also ja, okay. Der hatte halt auch große, in Anführungsstrichen, bekannte Freunde und so. Mhm. Und das ist halt auch witzig, er hat halt auch immer erzählt, er hätte viele Affären mit Männern aus der feinen Gesellschaft, die halt heterosexuell sind und sehr bekannte Persönlichkeiten wären und hat halt auch ein paar Namen genannt oder so, die habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, weil viele davon sind jetzt für unser Alter nicht mehr so bekannt, würde ich sagen.
Okay.
Er hatte bis zu seinem literarischen Durchbruch eine Affäre mit dem 24 Jahre älteren Literaturprofessor Newton Irwin der hat auch ich glaube, eine seiner Kurzgeschichten ihm gewidmet.
Okay.
Oder war das sogar das Buch, worüber ich später spreche? Da stand die Widmung. Wo ist denn die? Oh mein Gott. Nee, die war für seinen späteren, den ich jetzt auch erwähnen wollte, für seinen späteren, ich weiß nicht, ob man kann es nicht so richtig Beziehung nennen. Also es war irgendwie eine Beziehung, aber die lebten auch, also der Herr war Jack Dunphy, der war auch ein Schriftsteller. Mhm. Und die lebten halt auch für sich selber teilweise, aber auch irgendwie zusammen. Es war irgendwie so, die waren zusammen, aber Truman Capote war halt auch dafür bekannt, dass er ein sehr ausschweifendes Leben hat, sehr exzentrisch ist und viele Affären hatte und
vielleicht
so.
Vielleicht waren die einfach nicht monogam, also dass die gesagt haben.
Kann, also, nicht die lebten wahrscheinlich, ich meine, Truman Capote lebte anfangs in New York, ist dann manchmal in die Schweiz, manchmal dahin, der ist halt viel gereist und wahrscheinlich immer, wenn die quasi zusammen irgendwo waren, waren die zusammen.
Ja.
Und wenn nicht, war es halt nicht so. Ja. Die hellklingende Stimme habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und der hatte auch so ein paar seltsame vokale Eigenarten, kann man auch ganz gut, habe ich jetzt auf YouTube ein paar Interviews. Also man merkt schon, dass er ein sehr intelligenter Mann ist, finde ich.
Okay.
Oder war. Und aber diese Art, wie er redet, ist auf Dauer wirklich.
Okay, sehr ausschweifend. So aber vielleicht der passt ja auch zu ihm. Wenn du sagst, der wäre so ausschweifend, dann passt sein Sprachgebrauch ja auch irgendwie dazu.
Ja, und übrigens, jetzt so ein kleiner Rückschau zu Oscar Wilde, der war ja auch exzentrisch und hat gerne provoziert und so. Und Truman Capote hatte auch so seine eigene Art, sich zu kleiden. Als Kind zum Beispiel, da komme ich erstmal, hat er gerne einen weißen Anzug getragen.
Genau,
und so.
Da
war immer ganz
wollte ich drauf hinaus.
So. Ja, habe ich mir schon gedacht, aber Und später halt auch. Irgendwie, der war halt immer bekannt, dass er recht schick und auffallend und. Ja, ich habe noch einen kleinen Fun-Fact für dich.
Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Meinen
Notizen hier schön lila markiert. Capote hat 1974 für die Filmadaption von The Great Gatsby von Paramount Picture eine Absage bekommen. Also er hat ein Drehbuch dafür geschrieben und die haben gesagt, nö, die wollen wir nicht quasi. Ja.
Das finde ich ja cool. Ja. Jetzt kriege ich auch mal einen Fun-Fact.
Und passend zur ersten Folge.
Oh, also. Je besser. Jetzt schon wieder, wie jede Folge kommt, jetzt wieder, oh, ist es immer ein, alles hängt zusammen. Es alles ist ein Kreislauf, es ist ein Kreis. Ja,
ja, ich komme jetzt ein bisschen zu seinen Werken. Also das war so sein Leben ausschweifend und zu seinem Tod werde ich auch noch kommen. Irgendwann.
Irgendwann.
Ich habe gerade den Überblick in meinen Notizen verloren, fällt mir gerade auf. Wo habe ich denn, habe ich das vergessen? Also, egal. Ja, auf jeden Fall ist auch sehr jung gestorben. Also um jetzt doch mal kurz auf seinen Tod zu kommen, weil ich das hier gerade jetzt finde. Er ist in Los Angeles gestorben, 1984. Aber, also, er lebt hier exzentrisch, also viel Alkohol, viele Drogen, viele Partys und er war halt auch sehr krank irgendwann und also er ist dann einfach an den ganzen Drogen irgendwann gestorben.
Ja, ich glaube, ich habe auch irgendwo was gelesen, dass man nicht sicher war, ob es gewollt war oder nicht. Also, dass das auch so eine, damals so ein Gerücht halt war. Also, ich meine, ist es ja meistens, wenn jemand irgendwie an, weiß ich nicht, an Drogen oder was weiß ich, stirbt, dann kommt ja immer, wird ja immer in den Raum geworfen, ob es eine, entweder eine Überdosis oder ob es jemand extra gemacht hat und so. Ja. Aber ich glaube, da habe ich was gelesen, dass das irgendwie auch im Raum stand damals.
Ja, ich habe auch gelesen, dass es irgendwas mit der Leber war und so. Und ich denke mir so, ja, natürlich, wenn du die ganze Zeit, also, der hat auch, in einem Interview, also es gibt ein Buch, oh Gott, ich habe hier ungefähr 1000 Bücher liegen, mit ein intimes Gespräch mit Lawrence Grobel, ich und Namen, ne? Da treffen die sich und relativ am Anfang fragt, also die treffen sich in irgendeinem Restaurant, glaube ich, und Capote sitzt schon da und hat schon was zu trinken und was zu essen bestellt und dann bestellt der Lawrence sich ein Glas Weißwein. Und dann sagt Capote, alles trinkt Weißwein heutzutage. Ich trinke Daiquiris. Und dann fragt er, trinken Sie eine Menge davon? Nein, nur 2 pro Tag. Weißt du, das ist halt auch schon so.
Ja, ja.
Also der hat ordentlich gebechert. Und dann noch die Drogen dazu.
Ja, klar.
Irgendwann macht der Körper das halt einfach nicht mehr mit.
Ja.
Ja, also, ach so, und noch zu L.A., der, was ich halt faszinierend fand, er hat in dem Gespräch mit Lawrence gesagt, dass Leute, die in L.A. wohnen, die verlieren, ich glaube, ich weiß nicht, ob jedes Jahr oder so, aber einen IQ-Punkt, weil sie da leben.
Okay.
Also, dass er halt dann am Ende, vom Ende irgendwann dahin gezogen ist, sagt halt auch so irgendwie, der hat auch.
Ja, okay.
Ja. Ja, also, jetzt ein bisschen zu seinen Werken, bevor ich dazu einem seiner bekanntesten komme. Er hat hauptsächlich Kurzgeschichten geschrieben und mit einer seiner Kurzgeschichten, Miriam, die, hat er die Aufmerksamkeit von Bennett Cerf oder Curve oder also dem, es ist ein Herausgeber bei Random House gewesen damals. Also schon
ein großes Verlagshaus, wenn das nicht sagt. Ja, also ne.
Ja, auf sich gezogen und daraufhin kam es zu einem Vertrag mit Random House. Mit einem Vorschuss von 1.500 Euro oder so, Dollar, Euro. Und der sollte halt einen Roman schreiben, nicht mehr Kurzgeschichten, sondern der sollte jetzt einen Roman schreiben. Und Capote hat halt gesagt, ja, ich habe da schon so ein bisschen was angefangen. Der hat halt immer irgendwelche Sachen nebenbei geschrieben und so. Und dann hat er 1948 seinen allerersten Roman veröffentlicht, Andere Stimmen, andere Räume. Und das ist ein Roman, der leicht autobiografisch an seine Kindheit in Monroeville angelehnt ist.
Aha.
Und da kommen wir nochmal zur Kindheit. Und da kommen wir dann halt noch in einer der anderen Folgen ein bisschen zu.
Genau.
Ich möchte heute nämlich hauptsächlich über kaltblütig sprechen. Der Roman ist 1965, als ein paar Kapitel davon sind im New Yorker erschienen, 1965, mhm. und 1966 ist es dann als kompletter Roman erschienen. Mhm. Und der handelt von den grauenhaften Morden an der Familie Clutter. Wir kommen jetzt hier so ein bisschen in mein
Spezialgebiet.
Ich wusste nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber genau, das ist halt quasi, ich würde es halt als True Crime Vorreiter
ja.
betiteln. Genau, worum es geht in dem Roman, natürlich die Morde an der Familie Clutter, aber halt nicht nur die Morde. Es geht auch ein bisschen um Vorgeschichten und was alles so danach ist. Und es ist halt kein fiktiver Roman, sondern es ist ein anderes Genre, also auch damals ganz neu. Es ist halt auch jetzt nicht nur ein Sachbuch oder so, mhm. ein Kram. Es ist halt, es gehört zum New Journalism. Mhm. Und kaltblütig beeinflusst halt dieses Genre maßgeblich. Und es ist ein Schreib- und Reportagestil, der in den 50er, 60ern damals, in den 60er, 70er, andersrum, nicht 50er, 60, in den USA aufkam. Und es ist sehr, sehr subjektiv geschrieben, halt mhm. anders als so eine Reportage oder ein ja. Artikel. Und benutzt auch literarische Stilmittel, so Metaphern mhm. und anderes.
Okay, ja.
Hält sich aber an die Fakten, also die es ist nichts erfunden,
mhm.
aber es ist ein bisschen es ist ein bisschen schöner geschrieben als nur mhm. so die Fakten, so ein bisschen.
Ja, wie soll man es sagen? Nicht umschreiben wäre ja auch vielleicht das falsche nee. Wort. Ja, einfach
ja.
die Geschichte ein wenig füllend.
Genau. Also es ist halt, die Grenze zwischen Literatur und Journalismus hat sich so ein bisschen verschoben. Mhm, so, oder ja. ist es so ein bisschen ineinander übergegangen auch.
Ja, aber ich finde, das ist ja auch heute bei diesen, also die True-Crime-Bücher, die ich bisher gelesen habe, finde mhm. ich, ist das ja auch immer so. Da wird ja immer so eine Geschichte daraus gemacht irgendwie. Genau. Also da werden Fakten ja immer sehr in so einen Fließtext eingebaut und dass man halt so ein bisschen auch, ich glaube, die Autoren wollen halt vielleicht manchmal auch schaffen, dass man dieses Gefühl für dieses Grauen bekommt. Also,
ja.
weil es ist ja was anderes, wenn du nur Fakten runterballerst, wollte ich gerade sagen, runterratterst oder wenn du da drum noch so eine Geschichte machst und dann
ja,
kriegst du ja vielleicht eher noch dieses Gefühl dabei.
Ja, und auch einfach aus welcher Perspektive, wenn du hast halt auch voll oft so, dass es halt aus der Ich-Perspektive, zum Beispiel bei hier über den Golden State Killer, mhm. das, was du auch gelesen hast. Ich habe den Namen vom
Titel. Ich bin in der Dunkelheit, nein.
Ich bin die Dunkelheit?
Ich bin die Dunkelheit.
Warte mal, ich stehe mal auf.
Bleiben Sie dran.
Ich ging in die Dunkelheit.
Ah, nah dran.
Ja, genau, da war das ja halt aus ihrer Perspektive,
mhm, genau.
wie sie recherchiert hat und wie sie halt ja. da hinterher war und so. Und das ist halt auch so dieses Verschwimmen, das ist halt jetzt ja. nicht mehr nur journalistisch, sondern halt auch literarisch.
Mhm.
Und genau, kaltblütig war halt das eins der ersten davon. Capote war zu der Zeit in Russland unterwegs und hat da versucht, an einer Reportage zu arbeiten.
Mhm.
Er war aber irgendwie ein bisschen unglücklich und es hat irgendwie nicht ganz mhm. funktioniert. Und dann war er aber unruhig, weil er wollte irgendwie was Neues ausprobieren, wollte halt mhm. nicht mehr Kurzgeschichten oder Romane mhm. schreiben. Und der steckte halt gerade irgendwie in so einer Sackgasse.
Mhm.
Der wusste gerade nicht, wohin. Und dann hat er über die Morde an der Familie Clutter in der Zeitung gelesen und war halt total begeistert, dachte sich, okay, die...
Begeistert.
Okay. Euphorisch, er war euphorisch, weil er...
Da wurden ein paar Leute umgebracht, geil.
Begeistert war jetzt das falsche Wort, das stimmt. Er war angefixt.
Angefixt ist ein gutes Wort.
Ja, von der Idee, direkt da zu recherchieren und darüber zu berichten und ja, einfach mal nach, das war in West Kansas,
mhm.
in einem kleinen Ort und der dachte sich, ja, ich fahre mal hin. Dann ist er da hingefahren und also das war 1959 und hat dann mit den Leuten vor Ort geredet, mit dem, ich bin gerade irgendwie ganz raus aus dem Ding. Warte. Ja, und hat einfach vor Ort recherchiert. So, also Truman reist nach Holcomb. ich weiß nicht, wie man es ausspricht, in West Kansas. Und also direkt quasi, nachdem er darüber gelesen hat, ein paar Monate oder so lagen dazwischen. Und der Mord ist halt auch noch nicht aufgeklärt. Der Inhalt von Kaltblütig.
Ja, ich würde gerade fragen.
Ich komme jetzt so ein bisschen zum Inhalt. Ich war gerade so ein bisschen raus aus meiner Struktur, weil ich irgendwie mit 30.000
Zetteln arbeite. Ja, ist ja auch viel
Information. Genau, also in dem kleinen Ort in West Kansas wird 1959 die Familie Clutter brutal ermordet. Eheleute Clutter, die Tochter und der Sohn. Und irgendwie scheint es kein Motiv zu geben, es wurde nichts geklaut, es wurde irgendwie auch nicht, also die Familie war auch sehr beliebt in dem Dorf und so. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass keiner die mochte und man sich dachte, okay, der hatte Streit mit dem oder so, sowas gab es einfach nicht.
Es gab kein klares Motiv irgendwie oder sowas, ja.
Und am Ende konnten die Täter nur gefasst werden, weil es Hinweise von einem anderen Gefängnisinsassen gab, mit dem der eine... Ich erzähle noch, wer die waren und so. Und dann wurden die gefasst. Es gab ein paar Gerichtsprozesse und dann wurden die am Ende gehängt. Also Capote bezieht sich halt mit Aussagen, Dokumenten und Erinnerungen von Beteiligten. Darauf bezieht er sich dann in seinem Roman. Ich wollte gerade sagen, und was er ganz gut kann, er spricht mit den Leuten, nimmt es aber nicht auf oder schreibt es nieder, beziehungsweise er lässt es teilweise niederschreiben, aber er selber nicht, weil er sagt, er hat so ein gutes Gedächtnis, was er auch scheinbar hat.
Muss er ja, ne?
Ja.
Also, er hat sich das habe ich auch antrainiert. Gelesen, dass, also das mit dem Gedächtnis, und dann dachte ich mir so krass, aber es muss ja irgendwie stimmen, weil sonst wäre der Roman ja dann nicht so geworden.
Ja, der
geworden.
Hat das irgendwie sich alles eingeprägt und dann runtergeschrieben.
Krass.
Richtig krass, ja. Und in seinem Roman beleuchtet er halt nicht nur den Mord oder die Familie, sondern auch die Hintergründe und die Vorgeschichten der Täter. Aber ohne auch irgendwie so ein bisschen die Täter dann sympathisch wirken zu lassen. Also es ist schon so, man lernt die Täter kennen, aber man hat kein Mitleid mit denen. Das Buch Kaltblütig beginnt mit der Vorstellung der Familie Clutter und dem Tag des Mordes. Also wie die ganz normal einfach ihren Tagesgeschäft nachgegangen sind. Herbert Clutter, Herbert. ist der Vater, der ist 48, ist ein angesehener Mann, ist sehr aktiv in der Stadt, in so Vereinen und so. Und hat sich seinen Wohlstand, also das ist eine wohlständige, nee.
Wohlhabend. Eine wohlständige Familie.
Oh Gott. Eine wohlhabende Familie. Der hat sich das halt hart erarbeitet. Seine Frau Bonnie ist psychisch labil, war auch oft in Behandlung und hat den ganzen Tag, also den Tag des Mordes, auch nur in ihrem Bett verbracht. Irgendwie, es war halt so ein Tag, wo sie nicht raus wollte. Die haben insgesamt 4 Kinder, 2 davon. Eve Ann, die älteste, ist verheiratet, wohnt schon nicht mehr zu Hause. Beverly lebt in Kansas City und ich glaube, sie hat sich da zur Krankenschwester ausbilden lassen. Und Nancy und Kenyon lebten noch zu Hause und wurden halt auch ermordet. Dann wird halt so ein bisschen der Tag erzählt. Das war der 14. November 1959 und es war halt ein ganz normaler Tag. Auf jeden Fall folgt dann im nächsten Kapitel die Vorstellung der Täter und die Hintergründe und deren Weg nach Holcomb. Also nach West Kansas zu dem Grundstück der Familie. Und der eine Täter ist Richard Eugene Hickok, genannt Dick. Ich weiß nicht, warum er Dick genannt wird.
Ist das nicht die Abkürzung für Richard? Es gibt doch in Amerika gibt es doch immer so Spitznamen verschiedene Namen. Ich weiß nicht, es könnte ja sein.
Ja, weil, das
verstehe ich auch manchmal nicht mehr, aber das ist ganz oft in so amerikanischen Filmen.
Ja,
keine Ahnung.
Ich dachte so Richard, Eugene und dann Dick. Ja, auf jeden Fall ist und der andere, warte, jetzt habe ich den anderen vergessen, Perry Edward Smith. Die beiden saßen gemeinsam im Gefängnis, also nicht in der gleichen Zelle, aber kannten sich daher. Und ich glaube, Perry hat den Fehler gemacht, einmal vor Dick damit zu prahlen, er hätte schon mal ohne Grund einen Menschen getötet, was er nicht getan hat.
Okay.
Aber er wollte halt Dick imponieren und dann dachte Dick so, ja, der klingt ganz nett. Mit dem können wir mal...
Aber warte, jetzt muss ich kurz nochmal nachfragen. Waren die vor dem Mordfall schon zusammen im Gefängnis?
Ja.
Einmal. Aber warum haben die da gesessen?
Ich glaube, irgendwie Scheckbetrug und.
Ach so, also jetzt nichts Krasses.
Okay. Nee, eigentlich nichts Krasses. Und die sind auch eigentlich nicht mit der Intention dahin, die Familie zu töten, sondern die wollten die halt ausrauben, weil er. Jetzt komme ich noch zu dem Dick und seinem Zellengenossen, weil der Zellengenosse hat sie halt am Ende nicht verraten.
Aber den Hinweis gegeben.
Ja, genau, vielleicht. Der hat den Hinweis gegeben. Weil der Zellengenosse, zu dem komme ich auch noch später, der wird in einem anderen Kapitel behandelt, der hat nämlich quasi bei der Familie Klatter mal gearbeitet und Dick davon erzählt. Aber,
oh, okay.
Ja. Dann so ein bisschen werden die Täter vorgestellt und wie die dann halt quasi da gerade hinfahren. Ja, und dann kommen wir danach zu dem Fund der Leichen. Das ist auch so ein
bisschen. Okay, also wird sozusagen der Akt des Mordes wird nicht beschrieben?
Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Okay. Also weil,
Doch schon. Also nicht krass beschrieben, aber schon gesagt, wie es passiert ist und so. Ja, kommt auch noch.
Ah, kommt dann später.
Kommt danach später.
Okay. Ich dachte jetzt, weil du hast ja gesagt, dass die hingefahren sind und dann der Fund der Leichen. Also ich dachte, dann wäre das so chronologisch.
Nee, das ist nicht chronologisch. Das sind halt auch mal Perspektivwechsel. Das ist Zeitwechsel. Okay. Das ist immer so ein bisschen. Ja, also der Fund der Leichen ist irgendwie, finde ich, sehr traurig, weil Nancy Ewald, jetzt nicht die Tochter Nancy, sondern eine Freundin der Familie, ist morgens zu dem Haus, weil die wollten alle zum Gottesdienst und die wollte die abholen, aber es hat halt niemand die Tür geöffnet und das war halt schon so komisch. Und dann dachte sie, ja, okay, dann gehe ich erstmal zu Susan, das ist eine andere Freundin, und versuche die anzurufen. Da ist natürlich dann keiner dran gegangen und die waren schon so, okay, dann haben sie Nancys Vater dazu geholt. Und sind zurückgefahren, dann sind die Mädels, die Türen in dem Dorf waren immer unverschlossen. Also konntest halt einfach rein. Und das war jetzt auch nichts Besonderes. Dann sind die Mädels da rein und sind halt direkt in Nancys Zimmer. Und haben dann halt Nancy da Blut überströmt. Die ganze Wand war voller Blut. Oh Gott. Und dann tot gesehen und sind dann halt rausgerannt. Daraufhin hat der Vater den Sheriff gerufen. Und dann sind der Sheriff mit seinen Sheriffsgehilfen rein und haben den Rest der Familie quasi gefunden. Also Mr. Klatter wurde auf einem Karton, also ein flacher Karton, im Heizungskeller gefunden, erschossen und seine Kehle war durchgeschnitten.
Okay.
Und Mrs. Klatter wird tot in ihrem Bett gefunden, auch erschossen. Und der Sohn Kenyon wird tot im Hobbyraum auf der Couch gefunden. Also alle wurden sehr umständlich und krass gefesselt. Und dann erschossen. Und Mr. Klatter noch die Kehle durchgeschnitten. Also es war schon
brutal.
Ja. Ja. Und es gab wohl keinen Kampf. Also gehen die davon aus, dass sie halt erst gefesselt wurden. Und dass dann irgendwie irgendwas dazu geführt hat, dass sie die ermordet haben. Beziehungsweise, dass sie ermordet wurden. Man weiß ja noch nicht, wer es war, ob es mehrere Täter waren. Und die haben halt auch nichts gestohlen, außer ein bisschen Geld. Was aber auch der Fall ist, Mr. Klatter hat halt nie Geld zu Hause.
Ja, okay.
Der hatte ja Geld, aber der hat halt nie Bargeld zu Hause gehabt. Das war halt einfach sein Ding und das wusste jeder. Ja, und das war halt auch so ein bisschen, die Täter wollten eigentlich wahrscheinlich das Geld, weil die davon gehört hatten. Aber Mr. Klatter hat halt gesagt, so Leute, ich habe keinen Tresor. So, ich habe hier kein Geld.
Ja,
und dann hat es wahrscheinlich
eskaliert. Hatten die nichts anderes irgendwie im Haus, was die dann hätten? Ja, auch nicht, okay.
Nee, nur so. Ich glaube, die haben noch ein Radio geklaut oder so.
Okay, also das krass.
Und es gab keinerlei Spuren, bis auf einen blutigen Fingerabdruck, der auf dem Karton, auf dem Mr. Klatter lag, war. Also man hatte nur diesen, nee, nicht Finger, Fußabdruck.
Fußabdruck, okay, ja.
Genau. So, während der ganzen Zeit, also während die Leichen gerade gefunden werden, gehen wir nochmal zurück zu den Tätern. Die fliegen gerade nach Mexiko. Die haben jetzt wieder irgendwie Scheckbetrug begangen oder so, damit sie halt sich das finanzieren können, weil die haben ja jetzt nicht so viel Geld erbeutet. Aber die haben trotzdem jetzt nicht genug Geld und haben Probleme, sich zu finanzieren und sind die ganze Zeit so, ja, was machen wir denn jetzt? Und dann haben die das Geld, was sie dann sich erbeutet haben, insgesamt irgendwie viel zu schnell wieder ausgegeben. Und ja, ist halt die Frage, ne? Weiter, dann geht es erstmal auch um die Ermittlungen, um die Zeugenbefragung. Also man hört so ein bisschen was über die Familie, man hört so ein bisschen was über das Dorf und man lernt die Hintergründe so ein bisschen kennen. Und auch einfach, es gab ja eine Zeitspanne, wo halt ermittelt wurde und gar keine Hinweise. Also alles ging irgendwie ins Leere und zwischenzeitlich, während Capote da war, das geht in dem Buch ist das jetzt nicht so, aber wurde auch er verdächtigt von den Bewohnern.
Jo, das habe ich auch irgendwo gelesen, ja.
Ja, also das komme ich gleich noch zu den Hintergründen. Aber im Buch, natürlich erwähnt Capote das in dem Buch nicht, ne? Das war dann so. Ja. Dann geht es in einem Kapitel um Floyd Wells. Das ist der, mit dem Dick im Gefängnis saß. Und der war halt vor ein paar Jahren bei den Clutters Landarbeiter und hat Dick halt die ganzen Infos über die Familie gegeben.
Aber einfach so?
Der hat irgendwie angefangen zu erzählen und dann hat Dick immer wieder nachgefragt. Wieder so, gib mir mal Infos, so in dem Sinne.
Weil er wahrscheinlich gemerkt hat, okay, das ist wer wohlhabend.
Ja, genau. Und dachte sich so, ah, okay, von dem kann ich jetzt auch Infos über das Grundstück, über die Familie an sich, über den Tagesablauf und bla. Ja. Und dann hat der Floyd Wells von den Verbrechen im Radio gehört. Und hat dann eins und eins zusammengezählt, so Familie Clutter. Und dann wusste der, jo, okay, ich habe dem Typen alles erzählt. Ja. Hatte dann natürlich anfangs erstmal Angst, zur Polizei zu gehen, weil der dachte, okay, dann
kriege ich auch Ärger.
Kriege ich auch Ärger, genau. Und hat dann die Infos erstmal für sich behalten. Aber irgendwann hat er gedacht, so kann ich nicht. Hat das dann dem stellvertretenden Gefängnisdirektor erzählt. Daraufhin wurden die Eltern von Dick verhört und das Haus durchsucht. Und die haben halt bestätigt, dass Dick in der Tatnacht mit Perry unterwegs war. Und es wurde ein Gewehr gefunden, was vielleicht die Tatwaffe ist.
Oh, okay.
Also da kam das dann eins und eins mal langsam wieder
zusammen
und wurde langsam mal deutlich, was wie wo. Auf jeden Fall, in der Zwischenzeit reisen Dick und Perry per Anhalter durch die USA, haben das Auto verkauft, damit die Geld, also die hatten vorher ein Auto, haben das dann verkauft und dann haben die irgendwie eins geklaut oder so. Und also so in irgendwie müssen die ja vorankommen, ne? Die suchen während dieser Tour, das finde ich halt auch schon wieder, andere wohlhabende Opfer. Die gucken dann halt so, können wir bei dem Auto, okay, dann bringen wir den um, dann klauen wir den, sein Auto und haben sein Geld. So.
Also so ein, hat also so, ein, so eine Welle mit sich gezogen. Genau. Aber haben die dann auch noch wen umgebracht? Weiß man das? Oder
es gibt eine Familie in Florida wurde getötet und es gibt halt die Spekulation, ob
dass
die das auch waren.
Aber es ist nie aufgeklärt worden, ob die das auch waren. Okay.
Genau. Ja, also die brauchten ja ein Auto und Geld, um weiterzureisen, haben das dann überlegt und inzwischen ist ihnen aber die Polizei schon auf den Fersen. Die wissen, okay, die sind in Las Vegas. Las Vegas.
Las Vegas, baby.
Ja, genau. Und am 30. Dezember, also das war, warte mal, wann war der Mord? Am 14. November. Und am 30. Dezember werden die beiden dann verhaftet. Also das hat eigentlich gar nicht so lange gedauert. Man denkt irgendwie, weil alle immer sagen, dass die Ermittlungen waren so schleppend, bla, aber es war gar nicht so lange. Das lange war halt danach die ganzen Prozesse und so.
Ja, okay.
Genau. Und das Problem ist, dass die Polizei als Beweismittel nur diesen Schuhabdruck hat. Der passt halt zu Perrys Schuhen, aber das ist halt auch jetzt nur eins.
Ja, das kann ja auch, das Schuhmodell kann ja auch.
Genau.
Kann ja auch bei Walmart gekauft sein und kann jeder tragen.
Ja. Stell dir mal vor, dein Schuh ist plötzlich in so einem Mordfall von, oh Gott.
Ja, aber ganz ehrlich, heutzutage könnte das gut passieren. Ja. Wie viele tragen denn die gleichen Nikes? Oder Nikes haben doch voll oft die gleichen Schuhabdrücke.
Ja.
Oh, jetzt mal hier die Sneaker. Irgendwelche Sneaker haben immer die gleichen Schuhabdrücke.
Ja, genau, dann werden die halt beide verhört und streiten alles ab, natürlich. Aber dann kommt halt dieser Clou, der Inspektor, nee, Sheriff, ich weiß nicht, wie heißt das da?
Sheriff? Es gibt, glaube ich, beides. Inspektor? Je nachdem. Ich glaube, Inspektor gibt es eher beim
ich glaube,
Sheriff ist eher immer so
im Dörfchen, ne?
So ein Polizisten wirklich, Herr Streifenpolizist.
Ja. Beim Keine Verhör, Ahnung. Von wem auch immer sie verhört wurden, also die wurden von, hier, L. Dewey. Der arbeitete für das Kansas Bureau of Investigation. Von dem wurden die verhört, weil der halt auch dann der war halt dann für die Mordermittlung zuständig. Dick gesteht mit der Zeit, aber sagt, es wäre Perry gewesen mit den Morden. Also Dick sagt, wir sind da eingebrochen und ich wollte nur einbrechen, aber Perry hat die ermordet. Und daraufhin gesteht Perry auch und sagt aber auch, dass Dick gemordet hat.
Oh, okay.
Ja, aber später in Interviews mit Truman, also Truman hat mit den beiden geredet die ganze Zeit und war mit Perry so ein bisschen dicker, würde ich mal sagen, hat Perry gestanden, dass er für die Morde verantwortlich ist und dass Dick das nicht war und das war halt so ein Hin und Her und genau. So, am 22. März 1960 beginnt dann der Prozess. Die beiden Täter werden auch von einem Psychiater untersucht und beide haben auch psychische Störungen. Mhm. Perry hat schizophrene Züge. Mhm. Und um jetzt noch so ein bisschen Perry zu beschreiben, also der hatte mal einen Unfall und hat deswegen so ein bisschen verkrüppeltere Beine und generell ist so ein bisschen kleiner. Und Truman findet sich auch selber in ihm so ein bisschen wieder vom Aussehen, weil Truman ist ja auch ein bisschen kleiner, ein bisschen schmächtiger und
ja.
Genau, und Perrys Kindheit war jetzt auch nicht so. Seine Mutter war Alkoholikerin und irgendwie zeichnet sich das schon so ein bisschen ab, alles. Und Dick hatte auch einen Unfall und hat ein entstelltes Gesicht. Mhm. Und Dick hat auch eine Störung zugeschrieben bekommen.
Bekommen, ja. Kann man
sagt
sagen.
Man das so? Und, ja, der hat nämlich pädophile Neigungen. Und jetzt kommt nämlich der wahre Grund, warum der bei den Klatters nämlich einbrechen wollte. Er wollte Nancy vergewaltigen. Das war sein wahrer Grund. Und nur Perry konnte ihn davon abhalten. Also der wollte Nancy vergewaltigen, die waren schon da. Und Perry hat gesagt so, nein, lass das mal. Weil Perry ist noch so ein bisschen empathischer gewesen und hat halt gesagt so.
Krass.
Und nur das, also, ja. Und das war von Anfang an halt seine Intention. Der wollte nicht morden, der wollte nicht ausrauben, der wollte nur Nancy
vergewaltigen. Ich meine, hat ja noch nicht. Aber Perry, ist der dahin gekommen, um zu morden, oder ist der auch eigentlich nur dahin?
Nee, Perry ist einfach nur irgendwie ausgetickt.
Okay.
Irgendwie gab's, also die haben halt nichts gefunden und dann waren die halt sauer, weil die halt keine Beute hatten und dann war halt so, ja fuck, jetzt haben die uns gesehen, jetzt wissen die, wie wir aussehen und dann ist bei Perry so ein Schalter
und
dann hat er die alle erschossen.
Mhm. Krass.
Ja. Genau, beide werden schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt und dann kommt es immer, die gehen dann in Berufung und bla und dann werden die 5 Jahre später am 14. April gehängt.
Mhm.
Und so geht das Buch halt auch. Das war jetzt komplett die Story und das Buch und alles in einem so abgerundet mit.
Aber ich finde, die Struktur klingt auf jeden Fall ziemlich gut irgendwie.
Ja.
Also finde ich jetzt, klingt für mich irgendwie schlüssig.
Ja, und natürlich, also man erfährt auch viel mehr über die Kindheit der Täter und so. Ich wollte jetzt nicht so ins Detail, damit man halt noch das Buch liest, ne?
Ja.
Aber genau, das war jetzt so die Handlung.
Mhm.
Und jetzt noch so ein bisschen zu den Hintergründen. Kaltblütig, einer der ersten Tatsachenromane.
Mhm.
Halt New Journalism, neue Dings. Und es gibt viele Rückblenden, Parallelhandlungen, Perspektivenwechsel.
Mhm.
Also das ist halt dieser literarische Aspekt darin.
Ja.
Weil wenn du es halt nur als Reportage oder nur als Artikel für den New Yorker geschrieben hättest, hättest du ja chronologisch einfach nur diesen Ablauf erklärt.
Ja.
Und Capote ist halt nach Kansas und wollte nicht alleine dahin reisen. Wer mitgekommen ist, dazu kommen wir später noch. es ist halt auch witzig, Capote war halt da und dachte halt, mit seinem Namen könnte er alle Türen öffnen, weil in New York war er bekannt, er war halt ein schillernder Hund.
Ja.
Aber da in Kansas, in irgendeinem kleinen Dorf, weiß ich, in der Bibliothek hatten die 2 Bücher von dem, da kannte den niemand. Und der war halt so ein bisschen komisch für die. Und der wurde dann halt einfach nicht anders behandelt als die anderen Journalisten. Der hatte nicht mal einen journalistischen Ausweis.
Ja, wahrscheinlich, weil er gedacht hat, so,
mein Name reicht. Ja, genau. Und die Dorfbewohner waren halt so, ja, ein bisschen, wer bist du? So.
Ja, wahrscheinlich kam der dahin, total exzentrisch, kam dahin und hat sich gedacht, ja, ich kann jetzt hier überall rein, ich bin ja immerhin Truman Capote.
Ja, genau.
Dann dachten sie wahrscheinlich, oh, was ist das denn für einer?
Und die haben sich auch ein bisschen lustig über den gemacht, weil der war halt so ein bisschen, so sein Kleidungsstil und so der.
Ja, ich meine, wenn das ja auch so, wenn du sagst, der hat ja auch so seinen exzentrischen und, keine Ahnung, je nachdem, wie das Dorf war, ne, ist das ja dann auch immer so ein bisschen, sieht man dann vielleicht ja auch nicht so oft. Ist ja was anderes, als wenn du in New York lebst.
Ja, genau.
Ne?
Und halt, die haben halt auch oft seine Stimme nachgemacht und so. Ich meine, dafür kann der nichts, obwohl ich jetzt gehört habe, dass er vielleicht in den Interviews seine Stimme noch mal ein bisschen extra so
damit er
tun hat, damit das halt auch so seinen Wiedererkennungswert, irgendwie sein USP.
Oh. Sein Unique Selling Point.
Ja, für alle, die nicht wissen, was das ist. Genau, also die haben den halt einfach nicht ernst genommen und ohne seine Begleitung wäre das nichts geworden, weil die hätten ihm halt einfach gesagt, so nee. Aber durch seine Begleitung hat er halt das Vertrauen der Leute bekommen und hat dann recherchieren können und Interviews und Freunde gemacht, aber am Anfang hat er echt keinen guten Eindruck hinterlassen. Also der war am Anfang...
Da muss die Begleitung ja schon jemand ganz Besonderes gewesen sein.
Ja, die wurde direkt gemocht. Also,
ja.
Also die Leute misstrauten Capote, aber seine Begleitung...
Die Zuhörer denken jetzt bestimmt so, sagen die jetzt noch, wer das ist oder nicht?
Tun wir nicht.
Aha.
Capote wollte sogar schon aufgeben, aber seine Begleitung hat gesagt so, wir sind jetzt hier, wir ziehen das durch, wir kriegen das hin und hat dann noch mal ein bisschen den Weg in die Stadt geebnet quasi.
Oh.
Ja, die hat sich halt die Begleitung mit dem Inspektor angefreundet.
So gut.
Und genau, so fing das dann an. Dann sind die bei dem Inspektor zu Hause eingeladen worden von der Frau zum Essen und dann fing da so eine Freundschaft zwischen den Vieren an.
Mhm.
Und das war auch ganz gut, weil so, also der Inspektor hat nie bei diesen Essen andere Infos als den anderen Journalisten gegeben. Also der hat nie irgendwie mehr erzählt. Aber Truman hat halt so ein bisschen Fuß reinbekommen, dass er halt generell so ein bisschen netter und nur durch ihn konnte dann Truman auch mit den, Tätern sprechen und so.
Ja.
Sie durften auch beide das Haus erkundigen, das Haus der Familie Clutter. Das durfte auch kein anderer. Das durften die halt auch nur, weil die sich da Freunde gemacht haben durch die Begleitung, nicht durch Capote. Und haben da ganz viele Notizen gemacht und Zeichnungen. Und irgendwann wurden dann die Täter gefasst. Und dann hat Capote so ein bisschen mit seinem neuen Freund, dem Inspektor, so ein bisschen so, hey, lass mich doch mal mit denen sprechen und so. Und dann hat der hat er mit denen gesprochen und irgendwie hat er besonderes Interesse halt an Perry gehabt, aber auch, weil er ihn halt natürlich, wie schon erwähnt, so ein bisschen an ihn erinnert hat, weil so ein bisschen schmächtiger und er hat ihn irgendwie in den Bann gezogen und es wurde halt auch viel spekuliert, ob es da irgendwie eine Beziehung gab, was ich ehrlich gesagt jetzt nicht so glaube, weil, also, das ist jetzt halt irgendwie so ein bisschen
Das ist Tratsch. Wahrscheinlich wieder so ein, so, ja, so ein Gerücht, genau. Ja,
ja. Also Capote hat halt in kaltblütig den Perry sehr gut, nicht sehr gut, sondern sehr detailliert porträtiert und auch ein bisschen mehr beschrieben und ihm so ein bisschen Menschlichkeit zugesprochen und so, also schon.
Ja, okay, aber ne, wenn er sich so ein bisschen darin wiedergefunden hat, ist das ja auch vielleicht irgendwie, weiß ich nicht.
Capote hat halt auch gesagt, so er hatte, also Capote hatte keine, doch, seine Mutter war, glaube ich, auch irgendwann alkoholkrank, fällt mir gerade auf.
Ja, dann haben die sich, ja, das, genau, ich meinte nämlich auch,
Mutter,
dass das,
Vater war
dass
nicht
die
da.
Sich dadurch auch noch, nicht nur durch diese Äußerlichkeit, beziehungsweise da, sondern auch, dass die beiden so eine etwas schwierigere Kindheit hatten.
Genau, und beide waren der Kunst zugewandt und Capote hat halt gedacht so, boah, bei mir hätte es halt auch so laufen können. Ich hatte Glück und bin jetzt hier ein erfolgreicher Schriftsteller, aber es hätte halt auch bei mir im Gefängnis enden können, oder? Deswegen, ja,
Und ich meine, dass er den auch mehr porträtiert, muss ja auch nicht unbedingt immer was heißen. Es kann ja auch einfach sein, dass die einen besseren Draht zueinander hatten. Ich meine,
Also Menschen kann auch sein, dass haben Pink ja auch erzählt hat.
Genau. Oder Menschen haben ja auch unterschiedliche Wellenlängen. Und vielleicht waren die beiden einfach mehr auf einer Wellenlänge. Dadurch hat er mehr erzählt.
Ja.
Und deswegen konnte er ihn vielleicht ja auch besser porträtieren. Entschuldigung.
Ja, auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Ist ein Vorreiter für alle True Crime.
Ja.
Bücher, alle True Crime Podcasts, die es jetzt auch gibt.
Finde ich richtig cool.
Ja.
Ich wusste das auch immer gar nicht, dass das wirklich, also ich wusste das, ich glaube letztes Jahr oder so, hast du mir davon erzählt, bis dahin wusste ich gar nicht, dass Kaltblütig wirklich ein, ich dachte immer, das wäre einfach ein normaler Kriminalroman.
Mhm.
Ja, voll cool.
Ja. Ja, ist halt irgendwie, ist was anderes. Ich finde es auch, also Capote hat ja so viel geschrieben, hat ja mega viele
Frühstück bei Tiffany.
Genau, mega, mega viele Kurzgeschichten und ein paar Romane und sein letztes, boah, wie heißt es denn jetzt auf Deutsch? Es heißt auf Englisch, warte, auf Deutsch heißt es Erhörte Gebete, habe ich hier nicht liegen. Aber klingt auch gut, ist halt sein letzter Roman, hat er aber nie zu Ende geschrieben, hat er halt währenddessen die ganze Zeit geschrieben. Das war eigentlich so sein, er war der Meinung, das wird sein Meisterwerk. Und da hat er halt so ein bisschen die feine Gesellschaft, also mit der feinen Gesellschaft abgerechnet. Und hat halt auch über viele, also irgendwie vertuschte Morde und irgendwelche Affären und so hat er da aufgedeckt. Richtig, richtig krass. Er war ja auch die ganze Zeit in dieser Gesellschaft.
Aber Da habe ich irgendwas gelesen. Ist da nicht was von rausgekommen? Ja, ist ja rausgekommen, aber es ist ja dann nicht nach seinem Tod rausgekommen. Weil der wurde doch dann irgendwie aus der Gesellschaft ausgestoßen, oder ja, nicht? Oder habe ich das falsch verstanden?
Ich weiß nicht, ob es, also ein paar Kapitel wurden schon mal veröffentlicht.
Genau, und da haben und sich so viele Leute wiedererkannt, genau. Und dann war er halt so ein bisschen unten durch.
Ja, und ja, der war auch generell, also der hat halt gesagt, du kannst halt nicht Gentleman oder Schriftsteller sein. Mhm. Du musst dich halt für eins entscheiden und er ist halt dann Schriftsteller gewesen, so.
Ja.
Kann man auch, also, ja. Ja, das war so ein bisschen zu, da könnte man auch echt ganze, ich könnte 3 Stunden noch über sein Leben erzählen.
Ja, ich finde das auch mega, also ich finde jetzt, ich habe ja nur jetzt so Rand mich informiert und das allein fand ich schon mega interessant.
Ja.
Was für eine Persönlichkeit und was für unterschiedliche Geschichten, weil ich zum Beispiel habe Frühstück bei Tiffany irgendwann mal gelesen. Das ist auch schon ewig her. Ich meine, ich habe den Film damals halt zuerst gesehen und dann habe ich irgendwann das Buch auch gelesen.
Das basiert auch auf irgendeiner Dame der feinen Gesellschaft, die auch ganz pisst war auf ihn dann.
Ah, okay. Ja, weil das ist ja so ganz anders. Das ist ja aber ein ganz anderes Thema als jetzt kaltblütig. Aber finde ich richtig cool, wenn du so vielschichtig bist.
Genau. Ja, ich habe auch hier, das wird dir wahrscheinlich gefallen, das hast du letztens schon gesagt hier, Briefe von Truman an verschiedene Leute. Also es ist eine Sammlung von...
Voll cool.
Hier auch an diesen Newton.
Ah,
seinem ersten Liebhaber. Also so mega, mega schön.
Richtig cool. Ja, das, ich wollte mal gucken, ob es das vielleicht auch auf Deutsch gibt.
Bestimmt. Kannst du, warte mal. Gucken wir mal. Was ich zu Truman Capote, was ich empfehlen kann, falls sich da jemand was holen möchte auf Deutsch, der Kein und Aber Verlag hat wunderschöne Ausgaben, halt so typisch Kein und Aber Pocket mit dem bunten Schnitt und sehr, sehr schön. Hat da auch, und da kommt demnächst ein Schuber.
Oh!
Ja, mit all seinen Werken.
Schuber?
Also, ja, von Kurzgeschichten bis hin zu seinem letzten Werk.
Oh, das ist ja was.
Aber irgendwie habe ich noch nicht ganz herausgefunden, wann der kommt. Ich bin hier gerade auch auf der Seite, aber da steht irgendwie noch Produkt momentan nicht verfügbar.
Hm. Ah, cool.
Lieber Kein und Aber Verlag, falls ihr das hört, ich möchte einen Schuber. Danke. Ja, Schmuckschuber.
Ah, voll cool. Also finde ich auch, ich mag sowas ja, wenn dann nochmal so...
Ja, vor allem alles im gleichen Stil dann. Und.
Aber ich fand es ja sowieso, als ich jetzt gesehen habe, deine ganzen Bücher, die sind ja auch irgendwie so vom die passen ja irgendwie auch zusammen alle, ne?
Also das von meiste der ist auch...
Farbwahl.
Also die Deutschen sind ja Kein und Aber, irgendwie fehlt da doch eins. Ach, hier drunter.
Ah, was du noch erzählen könntest zu diesem Bild.
Ja, das kommt.
Ach so, du bist noch gar nicht fertig.
Nee, das kommt in der nächsten Folge.
Macht Sinn. Jetzt habe ich es. Entschuldigung, ich verstehe dich.
Du warst schon 3 Schritte voran.
Ja, das macht Sinn, dass das dann kommt, ja.
Genau, dann erzähle ich ein bisschen mehr über das Buch und dann.
Okay.
Genau.
Also bleib dran
und hör weiter zu.
Es wird spannend.
Ja, und Kein und Aber Verlag, Schuber. Ich werde das jetzt so oft erwähnen, bis der Kein und Aber Verlag uns zuhört. Ich möchte ihn gar nicht geschenkt haben, ich möchte ihn nur haben. Also, dass sie mir vielleicht mal sagen, warum der noch nicht verfügbar ist.
Was ist da los?
Ich habe auch richtig, also ich habe nach einem Werk von Truman Capote gesucht. Das war halt nur ein Artikel in einem, ich weiß nicht, ob es im New Yorker war oder so. Und das wurde halt später so ein bisschen dann als Buch veröffentlicht. Und da habe ich geguckt und da wurde einfach eins, es war halt auch signiert, ne, aber 1000 noch was Euro. Und ich dachte so, findest du halt gar nicht mehr, weil schon auch gebraucht dann wirklich ab 500 Euro aufwärts.
Ja, klar, okay. Ja, wenn das dann wirklich so was Special-mäßiges ist. Das ist
ein Lieblingsbuch von ihm selber. Ich habe vergessen, wie der Titel ist. Oh. Liefer ich nach, falls mir das nochmal einfällt.
Oh. Ja, wir reden ja noch ein bisschen über Truman.
Ja, wir reden noch, wir haben ja noch mindestens... eine Folge. Was ich auch übrigens empfehlen kann zu Kaltblütig und Truman Capote ist der Film Capote mit Philipp Seymour Hoffman. Das behandelt nämlich die Recherchereise.
Ah, voll cool.
Für Kaltblütig. Und Philipp Seymour Hoffman hat das grandios gemacht. Ich habe den Film noch nicht geguckt. Ich habe einen Trailer geguckt und war schon... Also ich liebe Philipp Seymour Hoffman.
Ja, den mag ich auch sehr gerne.
Ja, leider 2014 gestorben.
Stimmt, ja. Stimmt, der ist ja schon.
Ja, deswegen.
Ja, aber nee, den will ich auch mal sehen, den Film.
Ja, und du musst auch noch Alice im Wunderland gucken.
Ah, ja, stimmt.
Deine Filmliste.
Ich muss noch einiges gucken, ich muss noch einiges lesen, einiges gucken.
Ja, aber der Film soll sehr, sehr gut sein. Und wenn man halt jetzt das Buch nicht lesen wollen würde, warum auch immer.
Ich glaube, ich ziehe mir das die Tage. Ich muss es kaufen. Das ist richtig schlimm. Weißt du, wir machen hier einen Podcast, eigentlich damit andere Leute Inspiration. Immer wenn du mir ein Buch vorstellst, denke ich mir, oh, das muss ich aber jetzt lesen.
Ja, das ist doch immer so. Da muss man überlegen. Das hier habe ich letztens erst ja gekauft. Und also, naja.
Furchtbar. Die Sucht.
So, kommen wir mal ein bisschen zum Ende hier.
Ja.
Weil sonst werden die ganzen Folgen ein bisschen zu lang.
Aber das Ende ist doch nicht das Ende.
Nee, es ist das Ende dieser Folge. Und in 2 Wochen könnt ihr euch freuen, da kommt
der 2. Teil unseres Specials.
Ja.
Und dann, haha, nein, auch das ist nicht das Ende. Kommt 2 Wochen später kommt der 3. Teil des Specials.
Ja, aber ihr könnt auch die Folgen unabhängig voneinander hören.
Genau, ja, stimmt, das ist wichtig halt zu sagen.
Genau, das ist jetzt nicht, dass ich in der nächsten Folge
nochmal über kaltblütig
oder anschließe. Nee, das sind alles unabhängige Folgen, die aber in sich eine geschlossene Geschichte ergeben, ein Kreis.
Ein Kreis, einen literarischen Kreis, den wir so gerne haben.
Genau, ja, dann war es das von mir noch nicht. Ich sag gleich, ich habe gleich noch ein Zitat, aber...
Ja, aber von mir war es das.
Ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sehen uns in 2 Wochen. Wir hören uns in 2 Wochen, meine lieben Freunde. Bleibt dran.
Du kannst einem Schriftsteller nicht die Schuld dafür geben, was sein Charakter sagt.